Wir sind in der Predigtreihe Jona, Gottes überraschende Gnade. Und halten uns jetzt schon ein paar Wochen darin auf. Wir haben angefangen in Jona 1, wo Jona seinen Auftrag bekommt und dann erstmal die Biege macht, in die andere Richtung läuft. Dann fängt Gott Jona wieder ein und dann schickt Gott Jona in ein dreitägiges Encounter-Weekend im Fischbauch. Also Jona hat seine Fischbauchsituation und in diesem Fischbauch darf Jona erstmal seinen Ist-Zustand betrachten und gucken, oh, wo bin ich denn da jetzt reingeraten? Und Jona erfährt Buße, er kommt zur Umkehr, er merkt, oh, weglaufen war doch nicht so gut und er tut Buße und damit beendet Gott dann auch dieses Encounter-Weekend und er befiehlt dem Fisch, Jona wieder auszuspucken und der Fisch spuckt Jona direkt in Kapitel 3 und da sind wir heute angekommen. Wir schauen uns heute Jona 3 gemeinsam an. Aber vorher möchte ich euch was ganz anderes fragen. Wer von euch hat denn schon mal Minigolf gespielt? Ja, alle. Ich glaube, fast alle. Ich auch. Ich bin eine miserable Minigolfspielerin. So sieht es dann aus oder so ähnlich. Ich erziele beim Minigolf Punkte, wie man sie sich nur beim Bowling erwünschen kann. Wer jetzt das, bei dem das jetzt vielleicht schon eine Weile her ist, also beim Minigolf geht es darum, eigentlich möglichst wenig Punkte zu bekommen. Man bekommt am Anfang so einen Zettel und da schreibt man dann an jedem Loch, ich glaube 18 Löcher, genau, wie gut, dass ich spicken kann, an jedem Loch schreibt man auf, wie viele Schläge man gebraucht hat, um den Ball ins Loch zu kriegen. Und Johnny war auch nicht ganz so gut, aber ich übertreffe ihn bei weitem. Also mein Minigolf-Spielen war nicht wirklich so der Hammer. Ich mache es euch nicht vor, ihr könnt euch hier eine Minigolfbahn vorstellen mit Visualisierung oder lauf doch mal hin. Also wie sieht es aus, wenn ich Minigolf spiele? Es scheitert schon mal am Nehmen des Schlägers. Und dann hat man hier so einen Ball und dann geht es ganz sicher am Loch vorbei. Also das ist ganz klar. Wenn ich Minigolf spiele, ja, ich mache so einiges falsch beim Minigolf spielen, geht gar nicht. Und deshalb quäle ich euch auch nicht weiter damit. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht du im Minigolf spielen bist, aber vielleicht bist du ja heute Morgen hier. Und du hast das Gefühl, mit deinem Leben verfehle ich eigentlich immer das Loch. Da ist dieses Ziel, das ist das Loch und mit meinem Leben spiele ich immer am Loch vorbei. Ich treffe einfach nicht. Oder du hast das Gefühl, wir haben in Jona 1 davon gehört, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Nämlich, dass wir die Dinge tun sollen, die gut und richtig sind. Und du hast vielleicht das Gefühl, wenn es um Gottes Plan in meinem Leben geht, dann treffe ich immer dran vorbei. Ich lande nie im Ziel. Und für dich habe ich heute Morgen eine gute Nachricht, wenn du das Gefühl hast, egal ob das der Wahrheit entspricht, dass du an Gottes Plan vorbeilebst oder ob das vielleicht auch einfach nur du jemand bist, der gerne alles schlecht redet, ganz egal. Ich habe gute Nachrichten für dich. Ganz egal, wie schlecht dein Punktestand ist, ganz egal, wie hoch die Zahl ist, die auf deinem Punktezettel steht, Gott nimmt diesen Punktezettel und zerreißt ihn. Er ist nicht mehr gültig. Gott zerreißt diesen schlechten Punktezettel, der dich erinnert an deine Fehltritte aus der Vergangenheit. Und er zerreißt ihn und er fängt nochmal ganz von vorne mit dir an. Denn Gott ist ein Gott der neuen Chancen. Das Gute ist, Gott ist ein Gott der neuen Chancen. Jetzt denkst du dir, ja super, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Jetzt kann ich wieder daneben schlagen. Jetzt brauche ich wieder 100 Schläge, bis ich am Ziel bin. Gott ist ein Gott der neuen Chancen. Und er legt dir den Ball direkt vors Loch. In Epheser, das haben wir auch vor ein paar Wochen gehört, steht, Jesus hat die guten Werke schon für dich vorbereitet, in denen du gehen sollst. Das heißt, Gott legt den Ball direkt vors Loch, sodass nicht mal mehr ich dran vorbeizielen kann, direkt vor das Loch, wo es rein muss. Du musst, egal wie gut oder schlecht du den Schläger hältst, egal wie gut oder schlecht deine Technik ist, es kann nicht mehr dran vorbeigehen. Du musst dich nur auf Jesus einlassen und ihn bitten, dass er mit dir Minigolf spielt. Und ähnlich sieht man das auch bei Jona, dass Gott ein Gott der neuen Chancen ist, das einfach nochmal mit dir probiert und diesmal dann richtig. Wir landen in Kapitel 3, aber wenn man da landet, wenn ihr euch mal Jona 3 anfangt zu lesen, vielleicht heute Mittag, dann fällt euch vielleicht auf, bin ich jetzt wirklich im dritten Kapitel oder habe ich wieder bei 1 angefangen? Es fühlt sich so an, als würde man wieder ganz von vorne anfangen zu lesen, denn die Anfangsverse von Jona 1 und Jona 3 sind fast identisch. Es gibt nur minimale Abweichungen. Und in Jona 3, die Verse 2 und 3 steht, das sagt Gott: Jona, mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging. Zittern, was passiert? Soweit hatten wir es alles schon. Durchatmen. Er ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Wir sind doch in Kapitel 3. Gott fängt nochmal ganz von vorne mit Jona an und Jona darf es diesmal richtig machen. Und Gott behandelt Jona so, als wäre diese Fischgeschichte überhaupt gar nicht passiert. Gott sagt nicht zu Jona: Jona, mach dich auf nach Ninive. Aber diesmal richtig, aber diesmal wirklich. Ne? So, als das letzte Mal ist er ziemlich schief gegangen. Jetzt Ninive, zweite Chance. Nee, Gott sagt nochmal genau, fast genau den gleichen Auftrag. Jona, mach dich auf nach Ninive. Als ob das vorher alles gar nicht passiert wäre. Und das entspricht extrem Gottes Charakter, wie er da mit Jona umgeht. Wir sehen das auch in anderen Bibelstellen, wo Gott genau nach diesem Maßstab handelt. In Jesaja 43, 25 steht: Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Und in Kolosser 2, 14 steht: Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Diesen Zettel, wo dein versagenswerter Punktestand draufsteht, den hat er ausgelöscht. Und wenn du bisher immer am Plan Gottes vorbeigelebt hast, es immer am Loch, am Ziel vorbeiging, dann will ich dir heute Morgen Mut machen. Kopf hoch. Gott ist ein Gott der neuen Chancen. Du hast die Möglichkeit, umzukehren und nochmal ganz von vorne anzufangen. Und dein Versagen zählt nicht mehr. Er hält dir deine Fehltritte nicht vor. Er gedenkt deiner Fehltritte nicht mehr. Und du kannst nochmal ganz von vorne anfangen. Und zwar heute. Wenn bis hier alles schlecht gelaufen ist, wenn bis hier du das Gefühl hast, also das mit Gott leben funktioniert irgendwie nicht so gut, ich krieg das nicht hin, dann hast du heute die Möglichkeit, umzukehren, zu sagen: Ja, Jesus, irgendwie bin ich in eine andere Richtung gelaufen, aber ich möchte mit dir leben und lass dir den Ball vors Loch legen. Lass dich an die Dinge hinführen, die Jesus schon für dich vorbereitet hat. Vor circa 10 Jahren fand eine denkwürdige Schlacht in Anderle und Jessys Wohnzimmer statt. So ein paar Leute haben sich zusammen getroffen, um Risiko zu spielen. Wer hat schon mal Risiko gespielt? Auch ein paar Risiko, genau. An dem Abend waren ein paar Jungs dabei, also hauptsächlich Jungs dabei, Anderle und Marc waren dabei, ich glaube noch zwei weitere und Yvonne und ich als die einzigen Mädels. Und wir haben das Spiel zum ersten Mal gespielt und waren so mehr oder weniger desorientiert die ganze Zeit. Wer Risiko vielleicht schon lange nicht mehr gespielt hat, es gibt zwei Varianten, wie man das Spiel spielen kann. Entweder Variante Nummer 1 ist: Erlange die Weltherrschaft. Oder Variante Nummer 2, du bekommst eine Mission. Jeder Spieler zieht eine Karte am Anfang, bekommt eine Mission. Und diese Mission gilt es dann im Laufe des Spiels zu erfüllen. Wer zuerst seine Mission erfüllt hat, der hat gewonnen am Ende. Und so haben wir auch gespielt. Und ich kann euch sagen, es war ein mehrstündiger, harter Kampf. Es war strategische Kriegsführung in diesem Wohnzimmer. Wir wollten, also beziehungsweise die Jungs waren voller Ehrgeiz und wollten natürlich alle den Sieg erringen. Weltherrschaft, gut, hatten wir uns dagegen entschieden. Aber die Mission, die muss durchgebracht werden. Und nach einigen Stunden, wo wir echt schon hart am Schnaufen waren, war einer der Spieler, der Marc, so langsam auf der Zielgeraden, man hat es ihm schon so angesehen im Gesicht, da kam die Euphorie und die Freude, dass jetzt, man hat gemerkt, oh, der ist Mist, der ist nur noch so ein, zwei Züge von seinem Sieg entfernt. Man merkt das Knistern in der Luft und gleich passiert was. Und Marc macht seinen wahrscheinlich vorletzten Spielzug und hat den durchgeführt. Und dann kommt Yvonne so aus der Ecke so, du Marc, beziehungsweise Leute, darf ich mal kurz was fragen? So, ja, klar, frag ruhig. Marc so ein bisschen ungeduldig, ja, frag, mach ruhig. Ja, Marc, du hast doch jetzt eben alle blauen Spielmännchen da ausgelöscht, oder? Marc nickt zufrieden, ja, das habe ich gemacht. Yvonne dann so, also, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber guck mal, ich glaube, ich habe jetzt gewonnen. Und alle in diesem Raum sind zusammengebrochen, weil keiner, nicht einer hätte an diesem Abend gedacht, dass Yvonne oder ich dieses Spiel gewinnen würden. Wir hätten selbst niemals geglaubt. Also wir waren sowas von wirklich desorientiert, sind wir auf diesen Kontinenten rumgeirrt, irgendwie zu versuchen, unsere Mission zu erfüllen. Niemand hätte geglaubt, dass eine von uns dieses Ziel erreicht. Und Marc, das war sehr bitter, es tut mir heute noch leid, es war wirklich so denkwürdig. Ich erinnere mich immer wieder dran. Ich hoffe, du hast es einigermaßen überwunden, musst jetzt nicht aufs Encounter gehen, um eine Yvonne-Wunde oder eine Risikowunde beheilen zu lassen. An diesem Abend hätte niemand geglaubt, dass Yvonne den Sieg davonträgt. Und ihr könnt euch ganz sicher sein, niemand, nicht einer hätte geglaubt, dass Ninive sich bekehren würde, jemals. Kein Mensch hätte das gedacht. Das war absolut unwahrscheinlich, dass sich die Bürger von Ninive an Gott wenden. Warum? Ninive, das war eine assyrische Stadt und die Assyrer, die waren gerade dabei, in der Gegend dort unten alles zu erobern. Die haben Risiko gespielt. Aber mit Variante Nummer 1, erlange die Weltherrschaft. Und die waren gerade voll am Gewinnen. Die waren gerade richtig groß dabei. Und die waren bekannt dafür, dass sie eben nicht fromm sind. Die waren bekannt für ihre Grausamkeit. Als Gott Jona den Auftrag in Kapitel 1 gibt, zu den Assyrern zu gehen und zu predigen, da sagt er, ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Niemand hätte gedacht, dass Ninive sich bekehren würde damals. Und auch in Israel hätte das wahrscheinlich niemand gedacht. Ich stelle mir das so vor, als Jona seinen Auftrag bekommen hat, hat er das vielleicht mit ein paar Kumpels besprochen. So, Gott will jetzt von mir, dass ich nach Ninive gehe und denen predige. Ich soll denen sagen, die werden zerstört. Und dann waren die Israeliten bestimmt da und haben sich gedacht, endlich, sie können uns nicht einnehmen. Jetzt kriegen die endlich ihre gerechte Strafe. Jetzt ist es soweit. Gott übt Gerechtigkeit und die Niniviten, die werden platt gemacht. Die gerechte Strafe kommt. Niemand hätte gedacht, dass Gott Ninive rettet und dass Ninive sich zu Gott bekehrt. Das war absolut unwahrscheinlich. Die waren auch absolut nicht offen. Das war kein Volk, die gesagt haben, oh, ihr habt den Gott Israels, ja, aber interessant, erzählt doch mal. Nee, die waren nicht offen und die hatten es auch null verdient, aus menschlicher Sicht gerettet zu werden. Und doch hat sich Gott von Anfang an genau dazu entschieden, nämlich die Bewohner von Ninive zu retten. Jona hat es gewusst von Anfang an, darüber hören wir nächste Woche mehr. Der war wahrscheinlich der Einzige, der nicht überrascht darüber war, dass Ninive sich bekehrt hat und Buße getan hat. Gott hat sich entschieden, Ninive zu retten. Diese Assyrer, die so übel sind, die so viel Böses tun, die größten Feinde Israels zu der Zeit, er hat sich entschieden, sie zu retten. hat sich entschieden, Menschen zu retten, die nichts von ihm wissen wollten. Und hat sich entschieden, Menschen zu retten, die sogar gegen ihn und sein Volk vorgehen und gewaltsam vorgehen. Das ist krass. Gott ist gnädiger, als du denkst. Gott ist gnädiger, als du denkst. Yvonnes Überraschungssieg war sogar für sie selbst überraschend. Gottes Überraschungssieg war von Anfang an geplant. Yvonnes Mission lag darin, eine Nation platt zu machen. Yvonne, also du darfst trotzdem noch in den Gottesdienst kommen. Gottes Sieg bestand darin, eine ganze, eine große Stadt zu retten. Gott ist gnädiger, als du denkst. Und er liebt mehr, als du denkst. Er hat mehr Erbarmen, als du denkst. Mit dir und mit den Leuten um dich herum. Sowohl mit dir, die du auch immer wieder dich und der du auch immer wieder dich in Sünden verstrickst, genauso wie ich. Er ist gnädiger, als du denkst. Aber er ist auch gnädiger, als du denkst, mit den Menschen, die um dich herum sind, von denen du denkst, die haben es nicht wirklich verdient. Gott rettet nicht die, die es verdient haben. Würde Gott die retten, die es verdient haben, dann würde er gar keinen retten. Nicht dich, nicht mich, niemanden. Gott sagt in 2. Mose 33, 19, ich erweise meine Gnade, wem ich will und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Gott ist gnädig, mit wem er möchte. Und Gott ist gnädiger, als du denkst. Hast du dich schon mal bei dem Gedanken erwischt, für die oder die Person, die ist offen, für die sollte ich vielleicht mal beten. Ich fordere dich heraus, bete für die Leute in deinem Umfeld. Tu den Leuten in deinem Umfeld Gutes, sei hilfsbereit deiner Nachbarschaft gegenüber, deinen Arbeitskollegen gegenüber. Und zwar egal, ob sie offen sind oder nicht. Mach das nicht zu deinem Auswahlkriterium, ob jemand die Gnade verdient hat oder nicht. Gott ist gnädiger, als du denkst. Und ich möchte dich herausfordern, um das konkreter zu machen. Such dir eine Personengruppe aus, vielleicht deine Arbeitskollegen oder deine Nachbarn oder die Mütter im Kindergarten oder in der Krabbelgruppe, mit denen du einfach so im Alltag immer wieder zusammenkommst. Such dir eine Personengruppe aus und nimm dir vor, die nächsten 4 Wochen jeden Tag, morgens oder wann auch immer du das am besten machst, jeden Tag für diese Leute zu beten. Aber nicht nur für sie zu beten, sondern mit ihnen im Kontakt zu sein, sie zu unterstützen, ihnen zu helfen und ja vielleicht sogar über Jesus zu reden, von Jesus zu berichten, was er in deinem Leben tut. 4 Wochen und lass dich einfach überraschen, was dabei rauskommt. Gott ist gnädiger, als du denkst. Lass dich nicht entmutigen, wenn jemand nicht offen ist. Denn bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Aus menschlicher Sicht, aus Israels Sicht, waren die Assyrer ein hoffnungsloser Fall. Ich meine, abgesehen davon, dass keiner wirklich, ich nehme mal an, ich unterstelle es denen einfach, keiner wirklich wollte, dass die gerettet werden, weil die waren wirklich fies. Stell dir jemanden vor, der es echt nicht gut mit dir meint und der immer gegen dich ist, der gegen dich vorgeht. Wie stark ist dein Herzenswunsch, dass sich dieser Mensch bekehrt, dass es dem gut geht, dass er Rettung erfährt? Ich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, das sind nicht die ersten Gedanken, die ich habe, wenn ich über meine Widersacher nachdenke. Gott ist gnädiger, als du denkst. Bete für die Menschen in deinem Umfeld, denn es gibt keine hoffnungslosen Fälle in deinem Umfeld, nicht einen. Dort, wo wir noch drüber nachdenken, ob es jemand verdient hat, gerettet zu werden oder ob er vielleicht ganz gute Chancen hat. Ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich drüber nachdenke, die Person, das ist ja eigentlich so eine ganz nette, die verhält sich schon so christlich. Also die hat eigentlich ganz gute Chancen, gerettet zu werden. So, da ist der Weg vielleicht nicht mehr so weit. Dort, wo wir noch drüber nachdenken, ob es eine Person verdient hat, gerettet zu werden oder ob die Chancen für Bekehrung gut stehen, ist Gott getrieben von Gnade und Erbarmen. Das treibt ihn an. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Herz für die Leute um mich herum brennt noch viel zu wenig. Da ist ein kleines, kleines Flämmchen. Und Gottes Herz brennt für die Verlorenen. Und ich brauche das, dass ich auch berührt werde für die Menschen in meinem Umfeld, die Jesus nicht kennen. Weil es das Beste ist, was ihnen passieren kann, ihn kennenzulernen, weil ich das Beste schon gefunden habe. Und Gott ist so gnädig. Lass dich von ihm gebrauchen. Gott ist getrieben von Gnade und Erbarmen. Ganz anders sah es aus bei Jona. Jona war überhaupt gar nicht, also zumindest kommt es so rüber, getrieben von Gnade und Erbarmen. Ja, mittlerweile war Jona gehorsam. Er ist dann Richtung Ninive gelaufen und er ist aber trotzdem noch nicht so wirklich überzeugt von seinem Auftrag. In Ninive angekommen, läuft er erstmal in die Stadt rein, läuft da so eine Weile. Und nachdem er einen Tag gelaufen ist, also es ist wirklich eine große Stadt, ich weiß nicht, wie weit man kommt, wenn man hier in Rheinau anfängt und einfach Mannheim die Stadt reinläuft. Ich glaube, irgendwann ist man dann am Ende, aber es ist echt eine große Stadt. Er läuft einen Tag, er ist immer noch nicht durch, es dauert 3 Tage, heißt es in der Geschichte. Und irgendwann nach einem Tag kommt er vielleicht an einen kleinen Platz und denkt sich, ja, hier, es muss gut sein. Das sollte reichen und das sind vielleicht auch ein paar Leute und vielleicht auch eine Parkbank und Jona steigt auf diese Parkbank und er spricht seine Predigt, die wahrscheinlich kürzeste und die wahrscheinlich am wenigsten erbauliche Predigt aller Zeiten. Er geht auf diese Parkbank und denkt sich, okay, Gott, hast du gesagt, wird gemacht, stellt sich hin und sagt, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Bumm. Okay, Dienst erfüllt, können wir wieder von der Parkbank runtergehen und in die Herberge. Stellt euch das mal vor, wenn das in Mannheim am Paradeplatz passiert. Ich bin überzeugt davon, das passiert wirklich regelmäßig, zumindest Dinge in der Art. Da kommt einer, stellt sich am Paradeplatz an den Brunnen vorne hin, steigt da so ein bisschen hoch und sagt, noch 40 Tage und Mannheim wird zerstört. Mehr nicht, das war's. Was passiert? Die Leute gucken, wieder einer von denen, der hört Stimmen. Man ist kurz irritiert und dann läuft man weiter und denkt sich, ah ja gut, habe ich was zu erzählen heute Abend. In Ninive passiert was ganz anderes. Die Leute in Ninive, die reagieren so, als hätten sie gerade eben Petrus' Pfingstpredigt gehört. Der hat ordentlich gepredigt. Das war mindestens eine Bibelseite lang, wie der gepredigt hat. Und der hat ordentliches Evangelium gebracht, der hat ihnen gesagt, was sie tun müssen, der hat ihnen gesagt, warum das alles Sinn macht, was er sagt. Und die bei den Leuten von Jerusalem war das schon alles nachvollziehbar, dass die sich dann zu Hunderten und Tausenden bekehrt haben, weil die hatten Petrus, der eben gerade eine ganz krasse Predigt hingelegt hat. Da war es nicht erstaunlich, dass es dann später heißt, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste betroffen. Was sollen wir jetzt tun, lieber Bruder? Aber in Ninive, bei der Predigt, die der Jona gerade abgehalten hat, der hatte keine 3 Punkte, der hatte keine Ermutigung, die er noch mitgegeben hat in irgendeiner Form und er hatte auch keine Anwendung gebracht, was tun, damit dieses Unglück nicht eintrifft. Nein, das Einzige, was Jona den Leuten in Ninive gesagt hat, die Predigt war, passt mal auf, in 40 Tagen macht Gott hier alles platt. Punkt. Und was machen die Bürger von Ninive? Die sind ins Innerste betroffen. Was? Die sind ins Innerste betroffen und die müssen nicht mal fragen. Die Leute in Jerusalem haben Petrus gefragt, Petrus, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt ihnen, tut Buße. Die Leute in Ninive hören diese Minimalpredigt und ihnen ist klar, ich muss umkehren und sie fangen an und tun Buße und merken, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Und sie erzählen es ihren Freunden und sagen, passt mal auf, Gott hat zu uns gesprochen. Wir müssen umkehren, wir haben alles falsch gemacht bis hierher. Und sie laufen weiter und es kommt sogar vor den König und der König selbst hört es und ist ins Innerste getroffen und sagt, wir müssen Buße tun. Und er zerreißt seine Kleider, er wirft Asche auf sein Haupt, setzt sich nieder in den Staub, alles was dazugehört. Und er ruft ein Fasten aus, wo alle mitmachen müssen, sogar die Tiere. Nach Jonas Minimalpredigt ist Erweckung in Ninive. Die bekehren sich, die rufen zu Gott, sei gnädig mit uns, hab Erbarmen. Gott erreicht seine Ziele. Gott erreicht seine Ziele. Egal, ob du die Predigt deines Lebens hältst, egal, ob du immer die richtigen Antworten auf die Fragen hast, die dir gestellt werden. Egal, ob du schlagfertig bist, wenn dich jemand über Jesus fragt. Gott erreicht seine Ziele. Lass dich von ihm gebrauchen. Wenn du mit Menschen im Gespräch bist, die Jesus nicht kennen, dann sei mutig. Bet kurz, Heiliger Geist, führ du mich. Und dann fühlt sich vielleicht alles total blöd an trotzdem. Gott erreicht seine Ziele, auch wenn du dich nicht sicher fühlst und auch wenn deine Botschaft vielleicht die ein oder andere Form hätte besser sein können. Gott hat sein Ziel mit Jona erreicht, mit Jona. Er hat es nicht ohne ihn getan, er hat es mit Jona getan und das trotz Jonas Minimalpredigt. Nutz die Gelegenheiten, um Salz und Licht in deinem Umfeld zu sein, ganz egal wie fähig oder unfähig du dich fühlst. Und erinnere dich dran, dass was Gott durch Jona getan hat, obwohl er nicht viel zu bringen hatte. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe nicht viel zu bringen, ich vergesse Bibelstellen, ich vergesse Argumente, warum es Sinn macht, dass Jesus für mich am Kreuz sterben musste. Und überhaupt, Theologie ist eher abstrakt für mich. Und du hast immer so das Gefühl, ich bin der Situation nicht gewachsen, wenn mich jemand über meinen Glauben fragt. Also am besten fragt mich gar niemand, weil ich bin nicht kompetent. Gott erreicht seine Ziele mit dir, auch wenn du nicht perfekt performst. Ich bin in Neunkirchen aufgewachsen. Das ist in der Nähe von Mosbach, dort, wo auch die OM-Mühle steht. Und das war unser Haus damals. Und wenn ihr da mal in den oberen Balkon schaut, dann seht ihr sogar Anderle und mich, wie wir dem Hubschrauber oder Flugzeug winken, das da über unser Haus geflogen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, Anderle hatte einen Cowboy-Hut auf an dem Tag. Ich bin in Neunkirchen aufgewachsen und wir hatten dort ein schönes großes Haus, schönen großen Garten und wir hatten in der Küche einen Holzofen. Nicht so einen hübschen, wie man ihn sich ins Wohnzimmer stellt, so einen Kachelofen, der alles schön warm macht und der irgendwie so eine gute Atmosphäre macht und man sieht das Feuer knistern. Nein, wir hatten einen Holzofen, einen alten Holzofen mit Herdplatte in der Küche, falls mal irgendwann der Krieg ausbricht oder so. Da der Krieg nicht ausgebrochen ist, haben wir den Holzofen im Winter benutzt, um die Küche zu heizen. Und was braucht man, wenn man einen Holzofen betreiben möchte? Holz, ganz genau. Das hieß, dass wir jeden Sommer Holz machen, oder was jeder Sommer? Ich glaube, es war nicht mal jeden Sommer, es war alle paar Jahre mal, weil man hat immer so viel Holz gemacht, dass es eine Weile gereicht hat. Aber wir mussten regelmäßig in den Sommerferien Holz machen. Das sah dann so aus, dass mein Vater sich bei einem Bekannten aus dem Dorf dann einen Traktor ausgeliehen hat mit einem Hänger und dann sind wir zusammen in den Wald gefahren. Und die Männer haben dort im Wald die großen Stämme klein gesägt und die Kinder, die haben dann die kleineren Holzstücke, die sie konnten, auf den Hänger draufgeworfen. Und dann, wenn der Hänger irgendwann mal voll war, dann ging es wieder auf den Traktor und man fuhr dann aus dem Wald wieder zurück nach Hause und dort wurde dann diese ganze Hängerladung Holz erstmal in den Hof gekippt. Dort konnte es aber nicht bleiben, weil das war die Einfahrt zu unseren zwei Garagen. Das heißt, war ziemlich klar, hier muss noch was passieren. Vom Hof mussten dann die ganzen Holzstücke in eine Schubkarre reingelegt werden und dann von der Schubkarre aus in dieses kleine Kellerfenster, wenn ihr das da sehen könnt, quasi unterm Wohnzimmerfenster, dort wo der Rollladen unten ist, ist so ein kleines Fensterchen da außen rum und dann wurde es da reingeschippt alles und unten im Keller angekommen, musste es dann noch gesetzt werden, gestapelt werden, das ganze Holz. Das Mitfahren auf dem Hänger, das fand ich richtig cool. Also gerade so in den Wald rein, Hänger war noch leer, darf man hinten drauf sitzen, Papa vorne auf dem Traktor oder manchmal auch vorne beim Vater auf den Traktorenreifen, da ist ja dann noch so ein Platz, wo man sitzen kann, fand ich richtig gut. Hat richtig Spaß gemacht. Der Rest? Mal so, mal so. Also es hat dann eher variiert. Manchmal hat es richtig Spaß gemacht, meinem Vater zu zeigen, wie ich stark bin und wie ich diese Holzklötze in die Schubkarre reinmachen kann. Mein Vater hat mich dann Rübezahl genannt und ich war richtig stolz, dass er sieht, was ich kann. Und manchmal hatte ich einfach auch keinen Bock. Also ich hatte mehr keinen Bock, als dass ich Lust hatte und Freude hatte zu zeigen, wie stark ich bin. Worüber ich mir absolut sicher bin, ist, dass meine Eltern durch unsere Hilfe bei dieser Holzaktion nicht wirklich viel gewonnen haben. Also die Zeit, die eingespart wurde oder die mal irgendwie schneller war, dadurch, dass die Kinder mitgeholfen haben, die hat man dann wieder verloren, als die Kinder keine Lust mehr hatten. Ihr Eltern, ich glaube, ihr kennt den Umstand, wenn Kinder keine Lust mehr haben, wenn du die dann wieder motivieren musst, das kostet dich mehr Zeit, als das Kind irgendwann wieder rausholen kann. Also die haben nicht wirklich was davon gehabt, die haben nichts gewonnen dabei, als sie sich dazu entschieden haben, die Kinder machen mit beim Holz. Meine Eltern hätten das auch alles ganz alleine machen können. Wahrscheinlich schneller und ordentlicher und wahrscheinlich mit weniger Nerven, die dabei draufgehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber sie haben sich entschieden, Kinder zu haben. Ein Glück. Und sie haben sich entschieden, ihr Leben mit uns zu teilen und ihr Leben mit uns gemeinsam zu leben. Und sie haben sich auch entschieden, die Ziele und die Aufgaben, die sie sich gesteckt haben, mit uns gemeinsam zu erreichen, im Großen und im Kleinen. Gott erreicht seine Ziele. Und theoretisch braucht er dich überhaupt gar nicht dafür, um seine Ziele zu erreichen. Aber Gott hat sich entschieden und er hat sich darauf festgelegt, seine Ziele mit dir gemeinsam zu erreichen. Gott könnte es alles alleine machen, aber er hat sich darauf festgelegt, es mit dir zu tun. Du gehörst zu seiner Familie und er möchte seine Ziele mit dir gemeinsam erreichen. Gott hätte die Assyrer einfach so retten können, durch einen Traum. Einer kriegt einen Traum und sie bekehren sich alle. Da wäre Gott nicht weniger fähig zu gewesen. Aber er hat sich entschieden, es mit Jona zu tun. Und er hat sich so drauf festgelegt, dass er auch als Jona weggelaufen ist, nicht gesagt hat, ah gut, jetzt will der gerade nicht, dann mache ich es halt allein. Nein, Gott möchte seine Ziele mit dir gemeinsam verwirklichen. Es ist ihm wichtig, dass du dabei bist. Und wie genial ist es und was für ein Privileg das ist, dass ich und du, obwohl wir so wenig beizutragen haben, obwohl wir so wenig vorzuweisen haben, dann am Ende mit dastehen und das Ziel erreicht haben, die große Sache, das große Ding, wir dürfen mit Anteil dran haben. Das ist so cool, dass Gott uns damit reinnimmt in diese großen Dinge, die er vollbringen möchte. Und wir, obwohl wir nichts Großes zu bringen haben, können uns einfach mit aufs Treppchen stellen. Lass dich gebrauchen von Gott. Die Menschen in deinem Umfeld, für die hat Gott mehr Gnade, als du dir vorstellen kannst. Und er möchte dich jeden Tag gebrauchen, um diese Leute zu erreichen. Nimm dir diese Leute vor und bete für sie. Gib ihnen Namen. Und glaub, dass Gott da was tun kann. Denn niemand hätte gedacht, dass Ninive sich bekehrt. Und Gott war fähig, das zu tun. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Gott gibt dir eine neue Chance. Wenn du das Gefühl hast, bis jetzt hat es alles nicht so richtig geklappt. Ich bin eher meinen eigenen Dingen nachgelaufen, anstatt dass ich Gott gefragt habe, wo er hin möchte. Gott gibt dir heute eine neue Chance. Und Gott ist gnädiger, als du denkst. Er hat mehr Erbarmen mit den Leuten um dich herum, als du denkst. Er rettet, wen er retten möchte, ja, und er ist gnädiger, als du denkst. Trau ihm zu, dass er die Menschen in deinem Umfeld wirklich erreichen möchte. Und verlass dich auf Gottes Fähigkeit in deinem Leben, der seine Pläne mit dir gemeinsam verwirklichen möchte. Lass dich von ihm gebrauchen.